NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
20. Oktober 1714. Georg I. wird zum König von Großbritannien gekrönt.
Georg VI., König von England und Vater von Queen Elizabeth II., sein Stottern rührte im Kino Millionen Menschen zu Tränen.
Ich bin nicht hier, um über Persönliches zu sprechen.
Wieso sind Sie dann hier?
Weil ich stottere, verdammt!
Nach dem Welterfolg des Films The King's Speech.
Nur beim V haben Sie immer noch gestottert.
Das war Absicht, ich wollte, dass man mich erkennt.
Heißt es jetzt The King's Speech 2. Wir erleben den Vorfahr, Georg I. von England.
Hello, my name is Georg. I am aus Hannover. I am the King of Great Britain.
Perfect, sir. Almost perfect, my Royal Highness. Das Volk wird Sie lieben.
Auch er hatte Probleme mit der englischen Sprache. Georg I. kam ja doch als Deutscher auf die Insel, um die Herrschaft über die Briten anzutreten. Wie das Leben seines Nachfahren Georg VI. Bietet auch das Leben Georg Ludwigs I., des Kurfürsten von Braunschweig-Lüneburg, genug Stoff für einen abendfüllenden Kinofilm. Und das nicht nur, weil er als erster Deutscher heute vor genau 300 Jahren zum König von England gekrönt wurde. Seltsam auf alle Fälle, wie die Briten überhaupt auf den Gedanken kamen, einen deutschen Fürsten zu importieren und ihm die Krone aufzusetzen.
Denn wenn man das Ganze mal von hinten her aufzäumt, das englische Parlament hatte 1701 beschlossen, dass in diesem Fall die Mutter von Georg Ludwig, also Kurfürstin Sophie, auf den englischen Thron folgen sollte,
sagt Arndt Reitemeier, Professor für Geschichte an der Universität Göttingen. Das englische Parlament hatte im sogenannten Act of Settlement die Thronfolge festgeschrieben. Das sollte Stabilität bringen, nach der man sich dringend sehnte. England im 17. Jahrhundert war ein Krisenherd. Es gab unzählige religiöse Auseinandersetzungen. König Charles I. wurde geköpft, ein anderer, nämlich James II., vertrieben. Im Jahr 1700 starb der letzte noch lebende Sohn der amtierenden Queen Anne aus dem Hause Stuart mit nur 11 Jahren. Er war auch der letzte in der 1689 festgelegten Thronfolge. Für das englische Parlament stellte sich plötzlich die Frage, wer sollte Queen Anne nachfolgen, wer langfristig stabile Verhältnisse garantieren. Eines war für die Mächtigen in London klar, sagt Ulrike Weiß, Professorin an der Universität St. Andrews.
Von ganz entscheidender Bedeutung war natürlich die Konfession. Der Herrscher in England ja zugleich der oberste Kirchenherr seit der Reformation. Also er war der Defensor Fidei, der Defender of the Faith, Verteidiger des Glaubens. Und damit wäre die gesamte Gesellschaftsordnung zusammengestürzt, wenn ein Katholik an der Macht gesessen hätte.
Mit dem Act of Settlement fiel die Wahl auf Sophie von der Pfalz. Als Tochter von Elizabeth Stuart, zu dem Zeitpunkt die einzige protestantische Nachkommin der Könige von England und Schottland. Und sie war die Witwe von Ernst August zu Braunschweig-Lüneburg. Doch Sophie starb Anfang Juni 1714. Ihr Sohn Georg Ludwig von Braunschweig-Lüneburg war an der Reihe. Nur 2 Monate später starb Queen Anne in London. Georg Ludwig war 54 Jahre alt, als er König Georg I. wurde. Immerhin ein betagter Mann für damalige Verhältnisse, einer mit Vergangenheit. Bei der Krönung in Westminster Abbey fiel den zahlreichen Gästen peinlich auf, dass jemand fehlte, eine Ehefrau an seiner Seite. Sophie Dorothea, Georgs Gattin und Cousine ersten Grades, war aus machtpolitischen Gründen verheiratet worden. Sie hatte als junge Frau gegen eine goldene Regel verstoßen. Ein Fürst durfte Mätressen haben, eine Fürstin eben nicht.
Nun hat aber Sophie Dorothea sich tatsächlich in eine Liebesaffäre gestürzt mit einem flotten jungen Obersten, dem Grafen von Königsmark. Eine mehrjährige Liebesbeziehung, viele Briefe wurden ausgetauscht, wurden auch nicht vernichtet, alles hochgefährlich.
Die berühmte Königsmark-Affäre. Ein Skandal, über den ganz Europa sprach. Der schwedische Offizier und die Welfenfürstin.
Als es zu brisant wurde, hat ihr Schwiegervater Ernst August dafür gesorgt, dass Königsmark beiseite geschafft wurde, im Wortsinne. Also er ist komplett von der Bildfläche verschwunden. Auch seine Leiche ist nie mehr aufgetaucht.
Die Fürstenehe wurde geschieden und Sophie Dorothea verbannt. Sie verbrachte den Rest ihres Lebens, immerhin 30 Jahre, im Hausarrest auf Schloss Ahlden, in einem Dorf zwischen Hannover und Bremen. War ihr Ehemann Georg Ludwig der Mörder Königs Marks?
Das Mordkomplott. Man kann vermuten, Georg Ludwig habe tatsächlich nichts gewusst. Zumindest, falls er was gewusst hat, hat man sehr geschickt dafür gesorgt, dass er zu der passenden Zeit überhaupt nicht in Hannover war. Er befand sich in Berlin.
Geschieden war Georg Ludwig, als er 1714 nach London reiste, aber längst nicht allein. Die Presse merkte an:
Georg kam nach England mit 18 Köchen und 2 Geliebten. Eine sehr dick und die andere sehr schlank und groß.
Elephant and Maypole, spotteten die Engländer, Elefant und Maibaum. Dabei war die, naja, Dicke gar keine Geliebte, sondern Georgs Halbschwester. Und die große Schlanke, Melusine von der Schulenburg, war Georgs Liebe seines Lebens. 3 illegitime Kinder verband sie mit dem König, das Verhältnis hielt bis zum Tod. Die Engländer maulten, aber sagten später:
Für uns war sie eine Königin wie jede andere.
Stabilitätssicherung der Herrschaft, das waren die Hauptziele von Georg. Doch Widerstände gab es vor allem von katholischer Seite aus. Und auch der doppelte Wohnsitz in England und Deutschland machte das Regieren nicht einfacher. Der Historiker Benjamin Bühring von der Universität Göttingen:
Dieses Phänomen der Abwesenheit des jeweiligen Herrschers ist ein Phänomen, das sowohl die Regierungszeit des Königs als auch des Kurfürsten prägt. Denn in einem der Territorien war er zwangsweise immer abwesend, trotz Personalunion. Das heißt, dieser papierende Austausch, der musste für eines der Territorien immer erfolgen.
2 Länder, ein König. Da war Logistik gefragt.
Die Betreiber der Hannoverschen Post haben sich schon wenige Monate nach Beginn der Personalunion beschwert, dass man nun in einem Monat so viel Post transportieren müsse wie sonst in einem Jahr nicht. Da sie das für den Kurfürsten kostenlos tun mussten, war das tatsächlich ein großer Finanzfaktor.
Die Akten gibt es alle noch. Sie liegen im Staatsarchiv in Hannover. Ein Schatz für die Historiker. Die Personalunion von Großbritannien und Hannover, sie sollte 123 Jahre halten, bis 1837 Queen Victoria den englischen Thron bestieg, in Hannover jedoch Frauen von der Thronfolge ausgeschlossen waren. Die Engländer zu Georgs Zeiten hatten das Zittern um die Thronfolge satt. Dass der König aus Deutschland gleich einen Sohn mit nach London brachte, umso besser. Allerdings Vater und Sohn, Georg I. und der spätere Georg II., verband eine intime Feindschaft. Arndt Reitemeier:
Sein Sohn, der erste Prince of Wales seit langem, der wieder ernannt wurde, er hatte keine etablierte, eingefahrene Rolle im politischen Leben in London selber. Und an der Stelle entzündete sich tatsächlich ein gewisser Streit, weil dieser Sohn, gleich Thronfolger, in vielerlei Hinsicht machtlos blieb, keine wirkliche Aufgabe hatte.
Zum Teil wurde der Prince of Wales eher instrumentalisiert von entsprechenden Ministern. Also es hat sich quasi die politische Gegenseite um den Prince of Wales versammelt. Und er hat nichts dazu beigetragen, das nicht zuzulassen, sagen wir es mal vorsichtig.
Wie in jeder guten Familie eskalierte das ganze Dilemma in einem besonders feierlichen Moment. 1717 hatte Prinzessin Caroline, die Frau von Georg II., einen Sohn zur Welt gebracht. Erst konnten sich Georg I. und sein Sohn nicht auf einen Namen einigen. Dann wollte der König auch noch den Taufpaten bestimmen. Für den Prince of Wales war das zu viel. Ulrike Weiß:
Bei der Taufe kam es also zum großen Eklat und daraufhin wurde der Prince of Wales nicht nur von den Regierungsgeschäften ausgeschlossen, sondern quasi aus dem Schloss verbannt.
Familienstreit, Ehekrach, Aufstände und Finanzkrisen. Langweilig konnte man das Leben von Georg I. wirklich nicht nennen. Und wie war er selbst im Vergleich zu seinen Nachfolgern?
Bis heute gelten alle George, aber vor allem die ersten beiden in der britischen Geschichtsschreibung eher als im besten Falle honest blockheads, ehrliche Dummköpfe, bisschen hölzern, bisschen steif oder auch sehr verschlossen. Aber in ganz starkem Maße wirkt sich dabei die Propaganda der Gegenseite, also der katholischen Stuarts, nach, die ihn natürlich gerne so dargestellt haben. Speziell Georg I. bot da viel Angriffsfläche, denn er war tatsächlich wohl ein eher verschlossener Mensch.
Verschlossen, ja, aber ein ehrlicher Dummkopf, ein Banause. Bereits in seiner Zeit in Hannover hatte Georg die Qualitäten des jungen Komponisten Georg Friedrich Händel erkannt und ihn dort als Kapellmeister engagiert. Dass Händel später überhaupt in London Fuß fasste und zu Weltruhm gelangte, auch daran hatte Georg seinen Anteil. Händel revanchierte sich mit einem Werk, das in die Musikgeschichte eingehen sollte. Die Wassermusik zelebrierte der Künstler auf der Themse.
Am Mittwochabend, ungefähr um 8, begab sich der König mit Gefolge in offenen Barken auf eine Bootsfahrt. Sie fuhren flussaufwärts nach Chelsea. In einem Schiff der Stadtgilde spielten die Musiker, die über 50 Instrumente jeglicher Art verfügten. Sie spielten den ganzen Weg von Lambeth die schönsten, besonders für diesen Anlass von Mr. Handel komponierten Sinfonien, welche seiner Majestät derart gefielen, dass sie auf dem Hin- und Rückweg dreimal wiederholt werden mussten.
Handel blieb, von kurzen Reisen abgesehen, den Rest seines Lebens in Großbritannien, genau wie Georg der Erste.
My fellow citizen, I am your king, Georg the First.
Und die Sprachprobleme, alles nur schlechte Propaganda? Die Historikerin Ulrike Weiß.
Die anti-hannoversche Propaganda hat gerne behauptet, der sei doch so blöd gewesen, der habe noch nicht mal die Landessprache gesprochen. Er hat sie sicher ungern gesprochen, auch weil es ja mit seiner königlichen Ehre, also nicht unbedingt mit seiner persönlichen, aber mit seiner königlichen Ehre unvereinbar gewesen wäre, da so rumzustammeln.
Daraus wurde in der öffentlichen Meinung, er konnte gar kein Englisch. Und das wiederum blieb dann gleichsam im öffentlichen Gedächtnis haften. Und da kommt nun die Geschichtswissenschaft und sagt, nein, so stimmt es nicht, das muss man im Kontext sehen.
Ein holländischer Diplomat namens Albert van der Meer, der ihn beobachtet zu Anfang des 18. Jahrhunderts, schrieb, Zitat, er hält gute Disziplin bei seinen Truppen und gute Ordnung in seinen Finanzen. Und weiter, er hat ein besonderes Talent zu den Staatsgeschäften, hat gesunden Menschenverstand und ein ebensolches Urteilsvermögen. Das ist also durchaus eine Einschätzung, die nicht dem propagierten Bild entspricht.
Georg I. starb mit 67 Jahren am 22. Juni 1727. Sein Tross befand sich auf dem Weg in das geliebte Hannover. Es war die 6. Heimreise seiner Regierungszeit. Doch der Tod wartete schon in Osnabrück. Er erlitt einen Schlaganfall. Ein Begräbnis in Westminster Abbey kam für Georg nie in Frage. Und so wurde er in der Kapelle des Leineschlosses beigesetzt, später in die Welfengruft in den Herrenhäuser Gärten überführt. Was bleibt vom ersten Deutschen auf dem englischen Thron? Immerhin das bekannteste Amt der britischen Politik.
Unter Georg I. nun etablierte sich, dass die zentrale Institution halt eben das Schatzamt war, the Treasury. An der Spitze stand the First Lord of the Treasury, also der erste der Lords des Schatzamtes. Und aus ihm nun wiederum entwickelte sich der erste Minister, the Prime Minister. Und nun gab es mit Robert Walpole eine außerordentlich machtvolle Gestalt.
Und nicht nur das Amt und sein Inhaber Robert Walpole, auch der Amtssitz hat eine eigene Geschichte.
Downing Street No. 10, das ist tatsächlich das Haus, das einem der deutschen Minister Georgs I. gehörte, das dann aber unter Georg II. Halt Walpole als Prime Minister geschenkt wurde und seit der Zeit halt eben regiert. Nun im Moment Cameron in Downing Street No. 10 und damit eigentlich an dem Ort, der gleichsam für die Personalunion, die Verbindung zwischen deutscher und englischer Herrschaft steht.
Bekanntlich sitzen die Deutschen bis heute auf dem englischen Thron. Queen Elizabeth II. Ist eine direkte Nachkommin von Georg I. Und der Name Windsor ist nur ein anderer Name aus einer Zeit, als alles Deutsche während des Ersten Weltkrieges einen schweren Stand auf der Insel hatte.
Unterm Strich ist das königliche Haus immer noch deutsch. So möchte er zumindest zu teilen. Ich weiß nicht, ob man das so weit auf die Spitze treiben soll. Georg III. Hat ja schon bei seinem Thronantritt gesagt, I glory in the name of Britain.
Die Personalunion zwischen England und Hannover, sie wirkt nach bis heute. Und so wird sich so mancher in Hannover gefreut haben, als William und Kate 2013 bekannt gaben, ihr Erstgeborener solle George heißen und voraussichtlich als Georg VII. Den Thron besteigen. Dort, wo vor 300 Jahren Georg Ludwig, Kurfürst von Braunschweig und Lüneburg, zum König von Großbritannien gekrönt worden ist.
God save the King. Thank you.
Im Zeitzeichen erinnerte Klaus Hesseling an Georg I., der heute vor 300 Jahren zum König von Großbritannien gekrönt wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.